Ja, diese Variante war jetzt auch, die ich gerade beschrieben habe, so leider eine, die ineffizient ist.
Okay, ja, sieht für mich nach einem Effizienzkiller aus. Ist das nicht sogar die Variante, die wir letztlich für die Hydraulik hier bei mir im Keller gemacht haben? Warum baut man den ineffizienten überhaupt? Der Pufferspeicher für die Wärmepumpe ist heiß diskutiert. Brauche ich ihn wirklich zwingend oder kann ich auch darauf verzichten? Ja, um diese spannende Frage zu klären, ist heute Marco hier vom Kanal SHK Info. Hi Marco, schön, dass du da bist.
Hi.
Lass uns direkt mal reingehen. Diese Frage, brauche ich für die Wärmepumpe einen Pufferspeicher? Was würdest du dazu sagen?
Nein.
Okay.
Also die Antwort kann auch nein sein.
Ja.
Genau. Also es gibt Möglichkeiten, dass ich ihn nicht brauche.
Ja.
Ich würde jetzt erstmal damit beginnen, welche Aufgabe hat er denn eigentlich? Also wofür würde ich ihn eigentlich nutzen? Wofür wird er eingesetzt?
Und damit herzlich willkommen bei Sonnefrei Haus, dem Podcast rund um Photovoltaik, Speichersysteme, Elektromobilität und auch Heizen mit Strom. Und bevor Marco jetzt rund um den Pufferspeicher ganz, ganz viel Wissen mit uns teilt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es hier unten drunter in den Shownotes weiterführende Links gibt. Unter anderem auch, um die Heizlast für dein Gebäude erstmal zu ermitteln und damit dann richtig die Wärmepumpe auch auszuwählen in ihrer Leistung. Ganz, ganz wichtiger Punkt, da wird Marco gleich auch nochmal drauf eingehen. Und das kannst du machen mit dem Heizreport, den verlinke ich dir unten drunter auch, genauso wie weiterführende Checklisten rund ums Thema Photovoltaik und auch die Möglichkeit, über mein Netzwerk unverbindliche Angebote anzufragen. Schön, dass du eingeschaltet hast und viel Spaß in dieser Folge. Marco geht jetzt erstmal direkt drauf ein, welche grundsätzlichen Aufgaben hat ein Pufferspeicher überhaupt? Viel Spaß.
Der wird einmal eingesetzt zur Erhöhung der Laufzeit, also dass die Wärmepumpe dort Energie halt abgeben kann und die Laufzeit sich erhöht, dass
Ja.
also das sogenannte Takten verhindert wird, also dass die Wärmepumpe ausgeht und angeht. Können wir nochmal genauer drauf eingehen beim Thema Dimensionierung. Also die
Ja.
Wärmepumpe sollte auch richtig dimensioniert werden, damit da auch die Taktung vermieden wird.
Warum will man das vermeiden? Vielleicht ganz kurz angerissen?
Ja, Takten heißt ja, sie startet, also geht an und aus.
Ja.
Und jeder Start des Kompressors ist im Prinzip schlecht.
Ja, verkürzt die Lebenszeit der Wärmepumpe dann am
Genau.
Ende.
Genau. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also man sagt ja oft Wärmepumpe, Kühlschrank, ne? Also in beides sitzt ein Kompressor, ist schon richtig. Und töten würde im Prinzip das ständige An- und Ausgehen,
Okay.
nicht das Laufen. Also eine Wärmepumpe, die einmal läuft, kann im Prinzip durchlaufen und die Laufzeit ist auch nicht das Problem, sondern die Starts sind
Okay.
das Problem.
Okay, also der Pufferspeicher, um da möglichst nicht ins Zacken zu kommen, sondern lange
Richtig.
Laufzeit.
Wenig Starts, genau, die Laufzeit zu verlängern. Dann brauchen wir Abtauenergie. Also du wirst jetzt schon auch gesehen haben oder hast es, glaube ich, auch schon gefilmt. Also ab und
Ich,
zu
ja.
taut die Wärmepumpe ab, also der Wärmetauscher vereist. Ich muss irgendwoher die Wärme ziehen. Und gut, man kann genau in anderen Fällen halt versuchen, dass die Energie aus einer Fußbodenheizung zu ziehen oder so. Aber ansonsten würde man sie über einen Pufferspeicher einspeichern und dort wieder entziehen. Das ist halt wesentlich wirtschaftlicher, als dass ich jetzt irgendwie mit einem Heizstab versuche, dann eine Wärmepumpe wieder aufzutauen.
Ja, okay. Also das sind jetzt zwei Fälle, warum man einen Pufferspeicher verbaut. Gibt es noch irgendwie was weiteres?
Als hydraulische Trennung, also dass man ihn hydraulisch trennt, das macht auch das ganze Thema Pufferspeicher oder auch am schwierigsten. Da gehen wir ja an diesem Video noch weiter drauf ein, dass wir dann mal gleich verschiedene Systeme hier durchgehen. Also er wird auch eben als hydraulische Trennung
Ja.
eingesetzt. Ja, und der nächste Punkt wäre, dass ich ihn auch als Wärmespeicher nehme. Also ich möchte vielleicht, Thema PV, ist ja dein
Ja,
Thema.
ja.
Also ich habe jetzt einfach die PV-Energie und möchte PV-Energie speichern.
Okay, und da den Überschuss oder die überschüssige Energie in Form von Warmwasser
Ja, in Form von
einspeichern.
Warmwasser oder eben Heizungswasser, einen großen Heizungspuffer installieren. Also genau.
Ja, okay, also spannende Anwendungsfälle auf jeden Fall. Und du hast aber ganz am Anfang gerade gesagt, nein, braucht man nicht. In welchen Fällen kann man denn darauf verzichten?
Also es gibt zum Beispiel Wärmepumpen, ja, die ja jetzt durch die Invertertechnik stark modulieren können. So, das heißt also
Krass.
erstmal, genau, die können ihre abgegebene Leistung erstmal runter modulieren, sodass sie jetzt nicht irgendwie mit 10 kW modulieren. Also das Problem ist, warum die ja ins Takten kommt, sie wird ihre Wärme nicht los. Also die will die Wärme loswerden. Das Heizsystem nimmt die Wärme nicht auf, weil beispielsweise alle Heizkörper geschlossen sind. Sie wird die Wärme nicht los, dann würde sie die Wärmepumpe in den Puffer abgeben. Wenn ich jetzt aber eben die Leistung runterfahren kann, ist das schon mal der erste Schritt, dass ich nicht irgendwo mit der Wärme halt in den Stau komme, in den Wärmestau komme.
Ja.
Also ich muss runter modulieren können und dann muss ich einfach, ja, von der ganzen Anlagenkonzeptionierung ja diese Mindestlaufzeiten erreichen können. Also meine Wärme auf dem runtergetakteten Niveau abgeben können.
Okay, und dann, wenn das generell so gut funktioniert, dass sie auf niedriger Leistung quasi fährt, dann kann ich den Pufferspeicher weglassen.
Dann,
das ist eine Voraussetzung quasi.
Richtig, genau. Das wäre die Voraussetzung. Man kann jetzt auch so eine, es gibt die 3-Liter-Regel zum Beispiel. Also wenn man 3 Liter pro kW, also wenn ich jetzt 10 kW habe und ich habe 3 Liter, immer ständig durchströmtes Anlagenvolumen. Mhm. Wäre also 30 Liter. Also ich habe irgendwo eine lange Leitung. Also wie gesagt, wir gehen da gleich nochmal näher drauf ein, auf so Hydrauliken. Also mir stehen diese 30 Liter ständig zur Verfügung.
Ja.
Ja, dann muss es kein Puffer sein, dann könnte es auch einfach das Leitungssystem sein.
Okay.
Aber ich brauche irgendwo dieses Volumen, wo die Wärmepumpe seine Energie abgeben kann.
Und gibt es weitere Fälle, wo man den Pufferspeicher weglassen kann?
Ja, also was du vielleicht meinst, ist natürlich, dass zum Beispiel Hersteller Ventile entwickelt haben oder auch Hydrauliken entwickelt haben, wo sie dann auch sozusagen überströmen können. Mhm. Also so, dass einfach die Wärmepumpe so gebaut ist, dass man den Puffer weglassen kann. Die macht aber im Prinzip nichts anderes, wie ich eben erklärt habe. Also sie überströmt dann und stellt eben dieses Anlagenvolumen, also diese 30 Liter jetzt in dem Beispiel mal, also stellt einfach das benötigte Heizungswasser zur Verfügung.
Ja, okay. Und da sollte man dann sicherlich beim Hersteller genau reingucken, was der da empfiehlt.
Was der empfiehlt, welche Mindestvolumen er benötigt. Dann geht es ja auch um die ganze Dimensionierung der Leitung. Also ich sag mal, die Wärmepumpe ist ja auch bei einer Monoblock oft außen. Also draußen ist das Außengerät, innen ist das Innengerät und dazwischen habe ich auch Leitung. Dieses Leitungsvolumen ist natürlich auch einfach Leitungsvolumen und Heizungswasser, was genutzt werden kann, um ihre Wärme abzugeben.
Okay, also man braucht nicht zwingend einen Pufferspeicher, aber wenn ich ihn dann doch einbaue, du hast ja ein paar Gründe genannt, warum man das machen könnte, welche Nachteile kann es dabei geben?
Also der größte Nachteil sind Durchmischungsverluste im Puffer.
Ja.
Bedeutet einfach, die Wärmepumpe stellt eine gewisse Vorlauftemperatur zur Verfügung. Mhm. Ich sage jetzt mal 55 Grad. Die kommen aber letztendlich nicht beim Heizkörper an.
Warum das nicht? Im ersten Moment ist ja nicht schlüssig.
Der Puffer wird zum Beispiel als hydraulische Trennung eingebaut.
Mhm.
Ja, und dann habe ich dort verschiedene Volumenströme. Also einmal durchpumpt der Kreislauf der Wärmepumpe durch den Puffer.
Mhm.
Und dann wird auf der anderen Seite Wärme entnommen von dem Heizkreis.
Mhm.
Und dadurch entstehen einfach Verwirbelungen im Puffer. Und er gibt nicht die gleiche Vorlauftemperatur ab, wie er halt vorher, mit welcher Vorlauftemperatur er vorher beschickt wird.
Ja, klingt erstmal ziemlich ineffizient.
Ja, diese Variante war jetzt auch, die ich gerade beschrieben habe, so leider eine, die ineffizient ist.
Ja, hast du da eine Zahl so grob, so mit welchen Prozentzahlen?
Also in Fachbüchern wird davon gesprochen, dass man tatsächlich 5 Kelvin verliert.
Mhm.
Also 5 Kelvin, ne? Also wenn 55 Grad Vorlauftemperatur in den Puffer geschickt werden, dass am Ende vielleicht nur 50 rauskommen.
Mhm.
Dazu wollen wir noch einen Versuch machen.
Ja, also ich finde es jetzt schon mega interessant, weil das ja Thema Effizienz ist sozusagen. Ne? Und wenn ihr solche Themen spannend findet, wie man eine Wärmepumpe effizient betreiben kann, dann unbedingt ein Abo dalassen und weiterführende Links hier unten drunter schauen. Und vor allen Dingen gucken wir uns dazu auch noch mal einiges an, ne?
Genau, wir werden diesen Versuch machen und wirklich noch in einem der weiteren Videos mit dir wirklich mal messen am Puffer, welche Verwirbelungsverluste entstehen da.
Ja,
das wird jetzt
sehr interessant, da freue ich mich selbst schon sehr drauf. Also unbedingt ein Abo dalassen, nicht verpassen.
Auf jeden Fall. Ja, wenn du möchtest, können wir in eine Hydraulik mal direkt reingucken, da kann ich es vielleicht etwas besser erklären.
Ja,
unbedingt. Hier zum Beispiel haben wir diesen eben beschriebenen Parallelpuffer, weil man sieht, hier sind ja zwei Kreise parallel. Oder man kann das Ganze auch in diesem Fall hier jetzt Trennpuffer nennen.
Ja.
Und hier sieht man jetzt, ich habe also meine Wärmepumpe mit der ersten Pumpe, die hier in den Pufferspeicher pumpt und die zweite Pumpe entnimmt und führt durch die Heizkörper wieder zurück in den Puffer.
Ja.
Das ist der typische Trennpuffer, der verzeiht hydraulisch, sage ich mal, alles. Genau, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel wenig Volumenstrom habe, ich sage mal, diese Pumpe fördert nur irgendwie 200 Liter die Stunde.
Mhm.
Das kann durchaus sein. Ne? Das ist eben die Frage, wie ist das ganze System hydraulisch abgeglichen?
Mhm.
Also wie sind die Heizkörper abgeglichen? Sind die optimiert eingestellt auf viel Volumenstrom?
Mhm.
Oder hat man vielleicht irgendwann mal vor Jahren einen hydraulischen Abgleich gemacht mit einer Gasheizung? Und das lässt man jetzt einfach so.
Ja. Okay. Ja,
dann sind da, also das ist ein Unterschied. Also leider ist der Unterschied mit einer Gasheizung der hydraulische Abgleich.
Also würdest du definitiv empfehlen, anzupassen?
Immer einen hydraulischen Abgleich zu machen.
Ja.
Immer sich mit den Heizflächen zu beschäftigen. Ja, leider ist da auch nicht hydraulischer Abgleich gleich hydraulischer Abgleich. Also ein hydraulischer Abgleich, der für die Gasheizung mit 70 Grad Vorlauftemperatur gerechnet worden ist, passt jetzt nicht, wenn ich eine Wärmepumpe mit 50 Grad betreiben möchte.
Ja, Machen wir auch noch mal ein Video zu, findet ihr dann auch noch wieder. Verlinken wir hier alles am Ende. Auch noch so weiterführende Themen, weil das ja super interessant ist, ne? Und super wichtig dann auch für den effizienten Betrieb.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt hier 200 Liter, den diese Pumpe befördert. Die Wärmepumpe möchte aber wesentlich mehr. Also oft ist dann Mindestvolumenstrom, ich sage jetzt mal, von 800 Liter. Mhm. Ja, also 800 Liter die Stunde, ja, ein bisschen schlecht, aber 800 Liter die Stunde soll das heißen, werden jetzt in diesem Kreis gefördert. Mhm. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn hier durch den Puffer 800 Liter fließen, aber hier in diesem Kreis nur 200 abgenommen werden, ja, dann teilt sich das auf. Also 200 Liter gehen hier weiter und 600 Liter durchströmen hier aber.
Ja? Und durchwirbeln, kann man so sagen.
Und durchwirbeln jetzt diesen Speicher und dann kommen, wie gesagt, was ich eben sagte, wenn wir jetzt hier 55 hineinschicken, kommen eventuell, ne, hier nur 50 raus.
Okay, ja, sieht für mich nach einem Effizienzkiller aus.
Ja, also er löst das Problem, dass eben das Heizkörpersystem nur 200 Liter kann,
ja,
die Wärmepumpe aber 800 braucht.
Ja.
Also ich habe hydraulisch das Ganze jetzt irgendwie in den Griff bekommen, aber effizient ist es tatsächlich nicht.
Kann man das planerisch anders machen, damit man da nicht so ein Missverhältnis hat von den Volumenströmen?
Also klar, wenn ich jetzt planerisch eben gucke, dass ich mehr Volumenstrom im Heizkörperkreis habe, also zum Beispiel die Wärmepumpe braucht jetzt irgendwie vielleicht auch nur 600 Liter und der Heizkreis nimmt 600 Liter auf, dann habe ich keine Verwirbelung. Also dann würde es einfach da durchgeleitet werden. Mhm. Also immer wenn die Pumpen hier an dieser Stelle ähnlich, also gleich fördern, dann habe ich eine schöne Schichtung im Speicher. Und auch dieser Speicher, den ich jetzt hier gerade zeige, ist natürlich jetzt irgendwo hier jetzt eine große offene Tonne. Da versuchen natürlich auch verschiedene Hersteller, das auch anders zu lösen. Ne? Also mit irgendwelchen Prallblechen zu arbeiten.
Aber innen drin sind dann Bleche, damit man da nicht so eine Mischung hat.
Also ich kenne jetzt einen Speicher, auch einen kleineren Speicher. Also wenn ich jetzt irgendwie mit 50 Liter Trennpuffer oder 70 Liter Trennpuffer arbeite hier, wo der Hersteller verspricht, ich habe nur 1,2 Kelvin Temperaturunterschied. Mhm. Und 1,2 oder 5, das ist natürlich ein Unterschied.
Ja, ja, klar. Ja. Und vor allen Dingen über die Jahre der Laufzeit so insgesamt dann. Ne? Mhm.
Genau. Deswegen, wie gesagt, bin ich auch sehr gespannt, wenn wir diesen Selbsttest hier bei dir machen und tatsächlich gucken, wie sich das bei deinem eigenen Puffer hier im Keller verhalten wird.
Ja, ich hoffe, wir können es gut messen. Okay, ja, das ist das eine, ein parallel eingebundener Puffer?
Genau, das ist jetzt ein parallel eingebundener Puffer oder auch hier in dem Fall ein Trennpuffer genannt, also wo ich einfach wirklich eine ganze hydraulische Trennung habe. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel eine bisschen abgewandelte Form, also immer noch ein parallel eingebundener Puffer, aber mit einer Stichanbindung. Mhm. Also wir haben jetzt nicht mehr an dieser Stelle die Pumpe angeschlossen, sondern hier vorher ist ein T-Stück installiert.
Ja.
Ja? Das heißt, die erste Pumpe fördert hier weiter ihre 800 Liter, die zweite Pumpe 200 Liter die Stunde. Jetzt habe ich aber hier durch das T-Stück die Verbindung. Es kann also an dieser Stelle jetzt nicht mehr so viel Temperatur verloren gehen.
Ja, also weil es da einfach die Wärme nur direkt übertragen wird.
Nur durch ein T-Stück. Es muss jetzt nicht mehr durch den ganzen Puffer, wo diese Verwirbelungen sein können. Mhm. Na, sonst müsste es durch den ganzen Puffer. Jetzt an dieser Stelle läuft es aber nur durch ein kleines T-Stück. Na, und da kann es eben die Temperatur nicht verlieren. Durch den Puffer hier, durch den Puffer selbst, werden dann weiter die 600 Liter fließen. Weil ich brauche ja in dem einen Kreis weiter meine 800, im anderen Kreis eben meine 200 Liter. Also das an sich ist schon eine Form, wo ich das Ganze etwas effizienter eingebunden habe.
Ja, ist das nicht sogar die Variante, die wir letztlich für die Hydraulik hier bei mir im Keller gemacht haben?
Ja, ich glaube tatsächlich haben wir bei dir zwei Möglichkeiten. Also wir können anhand der einzelnen Ventile können wir umschalten. Weil ich glaube, du betreibst im Moment leider mit der ersten Variante.
Okay.
Wir wissen jetzt nicht oder wir hoffen, dass wir auch rauskriegen, dass du keine 5 Kelvin verlierst.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Jahr ist das tatsächlich mit dem klassischen Trennpuffer, also mit dem klassischen Parallelpuffer.
Ist das im Vergleich zu anderen jetzt also schon mal effizienter, habe ich rausgehört? Und gibt es da noch was zu sagen? Oder?
Ja, also hier kann man jetzt nochmal zum Beispiel den Fall durchgehen. Die Wärmepumpe hat jetzt ihre Leistung erbracht, hat jetzt ausgeschaltet. Wir waren ja eben beim Thema Taktung. Der Pufferspeicher ist jetzt hier gut gefüllt mit Energie, mit Wärme. Mhm. Dann kann auch nur die eine Pumpe laufen. Also nur diese Pumpe, die Heizkreispumpe, dann entzieht die ja quasi aus dem Puffer die Energie und schiebt die Energie hier in die Heizkörper.
Ja.
Ja, dann kann die also die ganze Zeit laufen, kann die Energie aus dem Puffer nutzen. Wenn sie die dann verbraucht hat, der Puffer ist wieder abgekühlt, würde irgendwann die Wärmepumpe wieder starten. Das heißt wirklich, man hat hier ein super System, der Puffer wird in beide Richtungen benutzt, also einmal wird er gefüllt, in der Zeit auch nicht verwirbelt, ne? weil er schön von oben gefüllt wird und unten entnommen wird. Oder er wird genau andersrum wieder betrieben. Also man, der ganze Kreislauf dreht sich. Ne? Der Puffer durchfließt dann hier von unten nach oben, also genau in die andere Richtung, kriegt unten den Rücklauf, oben wird die Wärme entnommen und durch die Pumpe, durch das Heizkörpersystem. Also okay. Der Puffer kann in beide Richtungen betrieben werden.
Ja, okay. Und dann gibt es ja noch eine weitere Variante. Ne?
Ja, dann hätte ich jetzt noch die Variante für dich.
Jetzt stellt sich bei mir sofort die Frage, wir haben jetzt zwei Varianten gesehen. Diese hier ist effizienter, die mit der Sticheinbindung, ne? Als der reine Parallelspeicher. Warum baut man den ineffizienten überhaupt? Was soll das?
Weil auch hier hydraulisch, sage ich mal, eine Schwierigkeit besteht. Hier drückt die eine Pumpe gegebenenfalls gegen die zweite. Also die erste ist ja einfach mit dem T-Stück mit der zweiten verbunden. Mhm. Und das kann auch dazu führen, dass zum Beispiel da der Differenzdruck der zweiten Pumpe falsch gemessen wird. Also das Ganze hier ist auch hydraulisch nicht so ganz einfach einzustellen. Also es ist eher die kompliziertere Variante.
Ja.
Und dann wird leider oft zu der sicheren Variante gewechselt.
Die dann ineffizienter ist.
Leider ja.
Ja, okay. Muss schon sagen. Vielleicht können wir auch am Ende gleich nochmal drüber sprechen, wie kann man so ein bisschen mit Hilfe des Wissens aus diesem Video dann auf den Handwerker zugehen und sagen so, hey, warum überhaupt die Auswahl an Pufferspeicher, dass man mit dem Handwerker ein bisschen ins Gespräch geht und ein bisschen auf den Zahn fühlen kann. Hat er sich da überhaupt was bei gedacht oder ist es einfach ein 0815-Ding, was er hier einbaut? Weil das finde ich ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Da mal so ein paar Tipps an die Hand zu geben. Jetzt haben wir den Parallelpuffer gesehen und es gibt ja noch einen Reihenpuffer, richtig?
Es gibt auch den Reihenpuffer. Und das ist auch den, den ich tatsächlich am liebsten baue.
Okay.
Also, genau. Hier habe ich tatsächlich erstmal nur eine Heizungspumpe. Man sieht jetzt hier in diesem Schaltbild ist nur eine Pumpe. Mhm. Und die pumpt jetzt erstmal hier direkt die Energie Richtung Heizkörper. Also ich habe jetzt hier eigentlich auch, das ist ja hier die Fließrichtung. Also hier geht's Richtung Heizkörper. Ich habe hier eine Fließrichtung und habe hier natürlich auch keine Verluste. Mhm. Also nur die Leitungsverluste. Dann läuft das Ganze durch den Heizkörper und auch durch einen Reihenpuffer. Also der Reihenpuffer sitzt im Rücklauf, Rücklauf-Reihenpuffer, ja. Und dann durch den Puffer wieder zur Wärmepumpe.
Okay.
Jetzt habe ich an dieser Stelle auch gegebenenfalls eben diese Problematik, was passiert. Also ich brauche das Anlagenvolumen, wenn alle Heizkörper einfach geschlossen sind.
Ja, weil die Ventile zugeschaltet werden vom Nutzer.
Genau. Mhm. Also alles ist warm, dann gehen alle Ventile zu. Dann habe ich hier tatsächlich einfach keinen Durchfluss. Also dieser Durchfluss findet nicht statt.
Ja.
Und dann siehst du schon, da gibt es hier ein schönes Ventil. Das ist ein Überströmventil. Mhm. Also dieses Ventil würde dann merken, dass dieser Druck, also über Druck wird das Ventil eingestellt, kriegt dann den vollen Druck der Heizungspumpe und würde dann öffnen und würde hier quasi durchlassen.
Okay, wie so ein Bypass nenne ich es jetzt mal.
Wie so ein Bypass, genau. Ja. Der aber eigentlich geschlossen ist. Mhm. Also eigentlich läuft es immer nur durch mein Heizkörpersystem. Mhm. Es sei denn, die Heizkörper nehmen nicht genug ab. Mhm. Die Pumpe muss mehr dadurch pumpen. Dann macht dieses Ventil auf und dann geht das Ganze erst hier durch den Pufferspeicher.
Okay. Und welchen Vorteil hat das jetzt im Vergleich zu den anderen Varianten?
Ich durchströme den Puffer wirklich nur mit der Rücklauftemperatur. Also der ist komplett kälter, sonst würde er ja immer einen Teilstrom mit hohen Vorlauftemperaturen bekommen. Hier habe ich den Vorteil, dass wirklich die volle Temperatur, die die Wärmepumpe herstellt, sofort bei den Heizkörpern ankommt.
Okay. Mhm.
Der Nachteil dieser Schaltung ist, wenn wieder die eine Pumpe versucht an dieser Stelle 800 Liter durchzudrücken und das Heizkörpersystem kann das aber nicht aufnehmen. Mhm. Ja, dann hätte ich an dieser Stelle tatsächlich das Problem, dann würde auch das Überströmventil öffnen. Das heißt, bei dieser Variante ist einfach darauf zu achten, sehr genau die Heizkörper zu dimensionieren und auszulegen. Also wieder Thema hydraulischer Abgleich.
Ja, also ist ein sehr zentrales und wichtiges Thema, ne?
Richtig, ja.
Okay, also jetzt angenommen, ich bin soweit, ich weiß, welchen Pufferspeicher ich möchte, dann ist ja noch die Frage im Raum, welche Größe denn eigentlich? Also nehme ich 100 Liter, 200 Liter, 50 Liter, keine Ahnung.
Ja, es kommt natürlich auf die Größe der Wärmepumpe an.
Ja.
Also man kann sagen, ungefähr so 20 bis 30 Liter pro kW. Okay. Also wenn deine Wärmepumpe wieder, unsere 10 kW Wärmepumpe, würde ich hier irgendwo zwischen 200 und 300 Liter Speicher empfehlen.
Das ist ja recht viel, ne? Also ich weiß noch, in dem System hier jetzt mit der 8 kW Wärmepumpe wurden 45 oder 50 Liter, ich glaube es sind 45 Liter verbaut.
Genau, also hier ist man eher der Variante nachgegangen, dass man versucht hat, möglichst wenig Puffervolumen. Mhm. Und wir gehen ja auch davon aus, dass jetzt dein Puffer, der hier installiert ist, auch nicht diese 5 Kelvin verliert. Mhm. Also der sollte schon so strömungsoptimiert sein, dass er eben diese ja, dass er wesentlich weniger Verluste hat.
Ja, also gibt es neben der Berechnung, die du gerade genannt hast, um die Größe so zu ermitteln, andere, zum Beispiel Herstellervorgaben, die das beeinflussen, wie groß der Puffer sein könnte oder sollte?
Also auch da ist es wieder abhängig, wie kann der Hersteller modulieren, also wie weit ist wirklich sein Modulationsbereich. Da kann ich dir zum Beispiel sagen, ältere Wärmepumpen, und daher passen vielleicht auch diese 20 bis 30 Liter, die jetzt in der VDI stehen, also in der Planungsrichtlinie für Wärmepumpen, das war jetzt wieder auch sehr überschlägig, ja, also für alle möglichen Wärmepumpen. Wenn wir jetzt sagen, Mensch, wir haben eine moderne Wärmepumpe mit R290, dann ist da sehr viel größerer Modulationsbereich. Also die kann einfach viel mehr runter regulieren. Und das wird wahrscheinlich auch deine sein oder R32, also wo ich einfach mehr Spiel habe, wo ich mehr runter modulieren kann. Also ist da immer vielleicht der Hersteller einfach näher dran.
Ja.
Also die Herstellerangaben überwiegen, ne? Wenn er runter modulieren kann, wenn die Invertertechnik das hergibt.
Also da einen Blick auf jeden Fall ins Datenblatt werfen und sich danach richten dann, ne?
Leider ist es so, ja. Man muss immer wieder doch auf den spezifischen Hersteller gucken.
Ja, macht ja auch Sinn. Gibt es denn Fälle, wo man sagen kann, okay, jetzt macht ein richtig großer Pufferspeicher Sinn? Also ich denke da jetzt gleich wieder an Photovoltaik. Das wird ja viel diskutiert. Wie stehst du dazu?
Ja, da hätte ich dich jetzt gefragt.
Ja, also meine Meinung ist da, Stromspeicher im Sinne von, ja, ein Akku einfach, macht mehr Sinn, weil die halt im Preis sehr gefallen sind. Und ich kann mit dem Strom nicht nur warm Wasser machen, sondern ich kann auch meinen Herd betreiben oder den Föhn betreiben oder einfach noch das Elektroauto meinetwegen laden. Gut, besonders effizient ist es nicht, den Akku im Auto mit dem Akku aus dem Keller zum Beispiel zu laden, aber ich kann mit dem Strom halt mehr machen als warm Wasser. Und wenn ich jetzt den Pufferspeicher habe, den besonders groß dimensioniere, dann habe ich nur die Möglichkeit, den überschüssigen Strom in warm Wasser zu speichern. Und gerade im Sommer, was will ich da mit so viel warmem Wasser? Klar, zum Duschen, das braucht Wasser, aber ansonsten halte ich den Akku dafür sinnvoller.
Würde ich auch sagen, also nur um wirklich Energie jetzt zu speichern im Sommer, da brauche ich die Energie nicht. Also so ein Pufferspeicher, da müsste ich schon einen anderen Energieträger haben. Da müsste ich im Sommer die PV-Anlage haben und im Winter vielleicht einen Kamin mit Wassertasche.
Ah ja,
klar. Oder irgendwie einen anderen Energieträger, genau, wenn ich da irgendwie noch Holz im Garten habe und kann da irgendwie noch anders was speichern.
Und eine Pelletheizung,
die in eine Pelletheizung. Genau, wenn ich halt noch einen anderen Energieträger habe, dann würde ich das alles immer in einem Pufferspeicher puffern.
Also kann man sagen, für Hybridsysteme ist ein Pufferspeicher generell auch sehr sinnvoll?
Notwendig.
Notwendig
sogar. Ja, richtig. Also ein Hybridsystem ohne Pufferspeicher, also bin ich mal auf die Kommentare gespannt.
Ja.
Aber also ich denke immer, wenn da irgendwas mit Holz oder so eingebaut wird, ein Kamin mit Wassertasche oder noch irgendwie eine Pelletanlage, gibt es noch einen Scheitholzkessel, gibt es noch. Also da ist immer ein Puffer schon da und auch nötig.
Ja, okay, ja, das ist nochmal ein besonderer Fall dann. Wir haben jetzt viel über den Heizkreislauf gesprochen, das Thema Warmwasser, das vielleicht, um das sauber zu trennen, einmal Pufferspeicher auf Heizkreisseite haben wir jetzt die ganze Zeit gehabt. Mhm. Was ist denn mit der Wärmepumpe und dem Warmwasser? Wie kriege ich das denn jetzt gespeichert?
Also der Warmwasserspeicher ist für mich erstmal ein gesonderter Speicher oder kann ein gesonderter Speicher sein, so wie jetzt hier auch in deinem System. Das heißt, es steht einfach parallel, die Anlage schaltet um, macht den Warmwasserspeicher voll, also die Wärmepumpe startet, schaltet um in den Warmwasserspeicher. Oder es gäbe auch die Möglichkeit mit einer Frischwasserstation, ja, und die würde ich wiederum auch an den Puffer anbinden.
Okay.
So, wenn ich mich dafür entscheide mit einer Frischwasserstation, auch dann brauche ich wieder den Puffer. Könnte ich ihn wieder nicht weglassen.
Okay, ganz interessant finde ich bei der Variante mit dem Warmwasserspeicher. Also wir haben das festgestellt, hier Altbau ungedämmt. Der Moment, in dem das Warmwasser bereitet wird, der fährt die Wärmepumpe ja hoch und muss höhere Temperaturen fahren.
Ja.
Und in dem Moment ist der Heizkreis ja aus. Und man merkt richtig, die Heizkörper werden kalt und bei uns hier kühlt dann wirklich auch in den paar Minuten, in der halben Stunde, wo das Warmwasser gemacht wird, das Brauchwasser, kühlt die Raumtemperatur ab. Und das war uns vorher gar nicht so klar. Aber das ist dann deshalb, weil die Ventile schalten und das zwei getrennte Kreisläufe sind, ne?
Das sind zwei getrennte Kreisläufe. Und dass du sofort die halbe Stunde bemerkst, ist natürlich ja schon nachteilig.
Der Dämmung geschuldet,
Das ist ein bisschen einfach die Speicherfähigkeit eines Gebäudes, die da nicht so schön ist.
Deswegen auch die Heizlast, die hier relativ hoch ist. Ja,
ja, leider ja.
Vielleicht als Abschlussfrage für alle da draußen, die jetzt losgehen wollen und sich eine Wärmepumpe vielleicht anfragen. Jetzt kommt der Heizungsbauer und sagt, ja, ich baue dir hier einen Pufferspeicher ein mit Größe X. Wie kann man da vielleicht ein bisschen mit dem Heizungsbauer ins Gespräch kommen und mal auf den Zahn fühlen, ob der sich wirklich Gedanken gemacht hat zu dieser Situation oder ob der einfach sagt, naja, mache ich halt irgendwie.
Ja gut, also man kann ihn natürlich fragen. Also erstmal natürlich nach so einem hydraulischen Abgleich, wo man mal fragen kann, auf wie viel Liter ist denn mein System abgeglichen? Also wenn ich jetzt den Abgleich bekomme, wie viel Liter fließt denn durch mein Heizkörpersystem? Mhm. Also nicht immer ist das auch auf 400, 500, 600 Liter zu bekommen. Also es kann durchaus Systeme geben oder eine Auswahl geben, wo das auch nicht machbar ist. Also nicht immer ist der Puffer zu vermeiden. Also deswegen muss man ja eben zum Fachmann und der muss wirklich das System einmal überprüfen. Ja. Aber das sind eben so Fragen, die man stellen kann. Worauf ist denn mein System jetzt ausgelegt? Auf welche Vorlauftemperatur wurde denn gerechnet?
Ja.
Wenn der Heizungsbauer dann sagt, nee, wir prüfen, testen erstmal oder wir probieren irgendwas aus, ist dann vielleicht schon nicht so schön. Ne? Also man sollte schon vielleicht vorher eine genaueste Berechnung machen, um dann die Vorlauftemperatur festzulegen und den hydraulischen Abgleich festzulegen.
Ja, und dann vor allen Dingen auch ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie ist die Antwort da, ist das begründet oder ist es einfach nur so, ja, haben wir halt gemacht, weil dann ist es vielleicht...
Ja, wie ist seine Erfahrung mit einem reinen Puffer, wie ist seine Erfahrung mit einem Parallelpuffer? Also es ist nicht so, dass ich diesen Parallelpuffer, den wir heute so verteufelt haben, dass wir nicht Systeme davon eingebaut haben. Also es gibt Möglichkeiten oder Situationen, wo... der auch so notwendig war.
Wow, Marco, danke. Vielen Dank für die ganzen Informationen. Und ich hoffe, du konntest eine Menge für dich auch mitnehmen. Lass doch gerne 5 Sterne da für diesen Podcast, dann wird die Reichweite erhöht. Ich danke dir dafür vielmals auf jeden Fall. Schön, dass du eingeschaltet hast. Guck hier unten drunter in den Shownotes, ob da ein paar hilfreiche Links für dich dabei sind, gerade was Photovoltaik angeht. Da findest du eine Möglichkeit, über mein Netzwerk unverbindlich anzufragen, bekommst da faire Angebote, wo preislich wirklich das nicht komplett durch die Decke geht und aber dabei noch super Komponenten verbaut werden. Da habe ich leider schon sehr, sehr viele Angebote gesehen, die nicht so passend waren. Da nutzt das also gerne, nutzt auch gerne die PDF-Checklisten, um erstmal zu prüfen, macht eine Photovoltaikanlage überhaupt Sinn? Und auch beim Thema Wärmepumpe kannst du hier unverbindlich über mein Netzwerk eine Anfrage stellen, damit du ein System bekommst, womit du nachher happy bist und wo hoffentlich auch der Pufferspeicher so eingebunden ist, dass es effizient läuft. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Sonnige Grüße.